dass ich heute Abend über das sprechen möchte, worauf schon so viele gewartet haben, die Wiederkunft des Herrn. Aber ich sag's noch einmal, mir ist es wichtig, dass wir diese ganze Lehre der Endzeit, dass wir sie nicht verkürzen auf diese eine Frage der Entrückung und wann ist jetzt die Entrückung, dann würden wir am Wesentlichen vorbeigehen. Das Wesentliche ist, dass Gott diese Informationen und diese Einsichten in zukünftige Dinge gibt, um uns vorzubereiten. Wir müssen vorbereitet werden. Die ganze Betonung vom Buch Offenbarung ist, die Gemeinde zu stärken und zu ermutigen und ihr immer zu sagen, ja, wer überwindet, der wird. Wer überwindet? Und dann ausharren ist ein wichtiges Wort in der Offenbarung. So, es geht nicht darum, irgendwie rein intellektuell irgendwie einen Endzeitfahrplan irgendwie zu sehen oder sich zusammenzustellen, sondern es geht um das Herz. Und die große Betonung ist, dass es die Zeit der Vorbereitung ist und die Gemeinde ist auf das, was kommt, auf diese Welt und was auf sie zukommt, überhaupt noch nicht vorbereitet. Und wir brauchen diese Anregung des Heiligen Geistes und wir brauchen einfach dieses Wort, das uns packt und das uns nach vorne bringt und das uns danach dazu bringt, dass wir uns nach dem Herrn ausstrecken und durch ihn wirklich verändert werden. So, lass uns einmal anschauen, die Pläne Gottes für die Endzeit. Ein wichtiger Punkt, etwas, was auf dem Herzen Gottes ist, ist, die Ereignisse sind dazu da, die Gemeinde zu reinigen. Und damit meine ich nicht nur den Aspekt von Weltlichkeit und Sünde, sondern die Gemeinde muss auch gereinigt werden von ihren verkehrten Vorstellungen, von einer Sentimentalität. Die Gemeinde ist in keiner Weise vorbereitet auf diese dramatischen, schockierenden Ereignisse, die über diesen Planeten kommen werden. Und würden die heute kommen, wir wären nicht imstande, mit Gott zu kooperieren. Und ich sehe in der Offenbarung, die Gemeinde kooperiert mit Gott und sie stimmt vollständig überein mit ihm. Sie hat keine Vorbehalte, sie distanziert sich nicht von Gott, sie steigt nicht aus und sagt, hey, was machst du da und warum dies und jenes? Ja, sondern da ist eine volle Übereinstimmung. Der Geist und die Braut in Harmonie zusammen stimmen überein und fließen eine Richtung und sehen dieselben Dinge und begehren dasselbe, was auch Gott begehrt. Das ist eine enorme Sentimentalität und eine falsche Verständnis von Liebe in der Gemeinde. Ich habe das gestern gemerkt, als ich über diesen Aspekt gesprochen habe, dass Gott Sünde gestraft hat. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, aber da geht etwas durch den Raum und man holt mal tief Atem und denkt, ja, ist das wirklich so? Habe ich einen solchen Gott? Möchte ich überhaupt so einen Gott haben? Oder ist da nicht eine Sehnsucht nach einer Liebe ohne Konsequenzen, ohne Klarheit? Das ist ganz tief im Menschen drin. Und das ist, obwohl wir gläubig sind und wir haben die Bibel und wir haben schon etwas mit Gott erlebt, es ist noch ganz tief in uns drinne, diese Sentimentalität. Wir sehen die vollendeten Märtyrer in der Offenbarung. Sie sind im Himmel und sie beten. Und was beten sie? Herr, bis wann? Wann wirst du das Blut, unser Blut, das vergossene Blut, wann wirst du das rächen? Es gibt heute eine sehr anerkannte Lehre über die Liebe Gottes und da wäre der Gedanke an Rache vollständig lieblos und böse und nicht mit Gott übereinstimmend. Aber diese Heiligen sind vollendet, sie sind im Himmel und sie beten, wann wirst du rächen? Und dann kriegen sie nicht eine Seelsorge verordnet und müssen erstmal irgendwie ausgerichtet werden und ermahnt werden, sondern Gott stimmt dem zu. Und die Botschaft, die Gemeinde hat, ist der zweite Teil, den Jesus am Anfang weggelassen hat, die Tage der Vergeltung, die Tage der Rache unseres Gottes. Das ist, was Jesus am Anfang aus diesem Jesaja-Zitat weggelassen hat. Aber wenn die Gemeinde in die Reife gekommen ist, in die Übereinstimmung mit Gott, sie wird von Gnade sprechen und von Gericht. Und sie wird die Welt vorbereiten, dass etwas kommt über diese Menschheit, was niemals zuvor gekommen ist. Und die einzige Chance ist, sich auf den Herrn zu werfen, umzukehren, sich zu demütigen und ihm die Ehre zu geben und sich retten zu lassen. Das wird die Gemeinde verkündigen. Der Tag der Rache. Wir sehen, die Menschen, die nicht umkehren wollen, sie verstehen aber, was da passiert, und sie sagen, ihr Felsen, fallt über uns, bedeckt uns vor dem Zorn des Lammes. Gekommen ist der Tag von dem Zorn Gottes und von dem Lamm. Gekommen ist der Tag. Wieso wissen diese Menschen das, was diese Ereignisse bedeuten, was dahinter steht? Weil die Gemeinde es verkündigt hat. In einer Kühnheit, in einer Deutlichkeit, die nicht mehr zu überbieten ist. Die Gemeinde wird eine sehr, sehr wichtige Aufgabe haben, die Menschen vorzubereiten. So, die Gemeinde selber muss vorbereitet werden. Dann ein wesentliches Element oder eine wesentliche Absicht der Endzeit ist die Ernte. Am Ende der Tage ist die Ernte. Und es wird eine Ernte geben von Gut und von Böse. Jesus sagt das, Matthäus 13, ich glaube es ist Vers 40. Am Ende der Tage ist die Ernte. Und das ist nicht nur die Ernte der Seelen, die gerettet werden. Ja, das ist eine gewaltige Ernte, die sein wird in dieser Zeit der Bedrängnis. Das ist, was Offenbarung sagt, und Johannes hat sie im Geist schon gesehen. Eine gewaltige Zahl von Menschen, die gerettet wird, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Sie werden in dieser letzten Zeit gerettet werden. Und das ist die Ernte. So, 2000 Jahre Kirchengeschichte und all die Bekehrten, das ist wunderbar, aber das ist nicht die Ernte. Die Ernte ist in einem ganz kurzen Zeitraum und dann wird sie heim eingeholt, so wie der Landwirt. Es ist eine enorm lange Zeit der Vorbereitung, des Bodenbereitens, des Aussehens, des Wachsens, bis dann am Ende die Ernte kommt. Und gemessen an diesem Zeitraum von Monaten, die Ernte ist in 2-3 Tagen, zack, ist die Ernte drin. Das ist es. Am Ende der Tage ist die Ernte und eine riesige Zahl. Wir haben keine Anhaltspunkte dort, aber sicherlich werden es Hunderte oder mehr als Hunderte von Millionen Menschen sein, die in einem ganz kurzen Zeitraum gerettet werden. Und sie werden Gott finden und Gott kennenlernen. Und natürlich dann das Gericht über das Böse. Wir können einmal Offenbarung Vers Kapitel 11, dort haben wir eine von vielen Passagen. Die werden wir uns später nochmal im Kontext anschauen. Und da wird Gott angebetet als der, die verdirbt, Vers 18 am Ende, Kapitel 11, Vers 18, die verdirbst, die Erde verderben. Es ist eine Zeit des Gerichtes und Menschen werden bestraft werden für ihre Bosheit. Und wir brauchen eine Sicht, der Gott, dem wir dienen, ist ein gerechter Richter. Er ist ein gerechter Richter. Er kommt, Psalm 96, er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Das sind gewaltige Offenbarungen, die David dort aus diesem Anbetungsdienst heraus dann bekommen hat über das Ende der Zeit. Er war sehr prophetisch und hatte sehr viele Einsichten und viele Psalmen handeln von diesen prophetischen Dingen. Der Hauptgrund oder das Hauptziel der endzeitlichen Ereignisse für Gott ist, Jesus zu intronisieren auf der Erde. Das ist wichtig, wenn wir das so sehen. Ja, manche Christen, die sehen nur bis zur Entrückung und es geht darum, wir werden hier rausgenommen, dann sind wir weg. Aber was passiert danach? Wir kommen wieder. Wir sind hier. Und Jesus ist hier. Und dann geht's erst richtig los. 6000 Jahre haben die Menschen Zeit gehabt, das Paradies auf Erden zu bauen und seine Hölle geworden. Und dann wird Gott kommen und er wird zeigen, was Gerechtigkeit ist. Er wird zeigen, welche Segnungen seine Ordnungen bringen werden. Gott baut sein Reich hier auf dieser Erde. Nachdem wir zum Herrn gegangen sind, werden wir hier leben. Das ist, was ganz viele Gläubige überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Sehen nur die Entrückung, zack, hier wird's ganz mulmig und wir sind raus und weg. Ja, wir werden rausgenommen, dem Herrn entgegen. Ah, jetzt greife ich schon vor. Aber das Ziel ist das Reich Gottes hier auf der Erde. So sollen mit dieser Vision, mit dieser Zielrichtung, sollen eigentlich alle Gläubigen beten. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wie sollen wir beten? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das Reich Gottes ist dort, wo der Wille Gottes geschieht, weil dort regiert er. Wenn der Wille Gottes nicht geschieht, dann regiert er nicht wirklich. Und das Reich hat sein Wesen darin, dass der Wille Gottes geschieht. Und wir sollen beten, dass das Reich Gottes auf diesem Planeten kommt und der Wille Gottes soll geschehen auf der Erde, genauso wie im Himmel. Wie geschieht er im Himmel? Vollständig. Wie wird er auf der Erde geschehen? Vollständig. Weil der König wird regieren von Jerusalem aus. Und dieses Thema, der Herr kommt wieder und er wird sein Reich bauen, das ist das zentrale Thema, das wir sehen in der Bibel. Und so endet es. Die Stadt Gottes kommt herab, Gott bei den Menschen. Das ist das Ende des Buches. Am Anfang, Gott kam im Garten und hatte Gemeinschaft mit den ersten Menschen. Dann wurde das durchbrochen, die Sünde, die Macht der Finsternis kam da rein und all das. Aber am Ende wird das wiederhergestellt und noch viel mehr. Gott wird kommen und er wird bei uns wohnen. Nicht wir gehen in den Himmel, der Himmel kommt herab. Und wir brauchen eine andere und eine klare Sicht, was eigentlich mit Himmel gemeint ist. Jesaja 9, ihr kennt das. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Da fange ich ruhig vorne an. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist übrigens eine von vielen, vielen Schriftstellen, wo zwei Dinge nebeneinander gestellt werden, als wären sie ein Vorgang. Aber dazwischen ist eine lange Zeit. Der Sohn wird geboren, ein Kind wird uns gegeben. Aber erst viel, viel später ruht die Herrschaft auf seiner Schulter. Aber wenn man nur diesen Satz hier liest, dann denkt man, ja, das Kind wird geboren, die Herrschaft wird ihm gegeben, das war's. Prophetische Dinge ziehen manchmal etwas zusammen. Manche gebrauchen dieses Bild von Berggipfeln. Wenn du auf dem Berggipfel bist, dann siehst du den nächsten Gipfel und der ist vielleicht bei klarer Sicht irgendwie sehr, sehr nah. Aber dazwischen geht es erstmal wieder runter und dann geht es wieder rauf. So optisch sieht es alles ganz nah aus, aber bis man auf dem anderen Gipfel ist, ist es ein langer Weg. Ja? Und so brauchen wir vom Heiligen Geist wirklich ein Verständnis und dürfen nicht eine Schriftstelle nehmen und irgendwas daraus machen. Alle anderen Schriftstellen müssen dazu genommen werden und geben ein rundes Bild. Groß ist die Herrschaft. Der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Ich glaube, wenn durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist, durch intensives Studium und ein Annehmen des Wortes, unser Blick geklärt wird. Der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott des der Gerechtigkeit. Er liebt das Recht. Er hasst Unrecht. Wenn wir das verstehen, dass es eine Sehnsucht für ihn ist, zurückzukommen und dem Unrecht ein Ende zu machen, dann wird auch unser Verlangen nach der Wiederkunft des Herrn enorm intensiviert werden. Oder andersrum ausgedrückt, weil wir einen so schwach ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit haben, deswegen können wir auch nicht wirklich mit Feuer und Eifer und Intensität und Klarheit die Wiederkunft des Herrn herbeisehnen. Wenn Petrus davon spricht, wir erwarten und wir beschleunigen die Wiederkunft des Herrn, die Schrift hatten wir schon mal genannt, dann sagt er, wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das Ziel ist, Gerechtigkeit auf diese Erde zu bringen. Schluss zu machen mit Lüge, mit Betrug, mit Machtgier, mit Habgier, mit Unterdrückung und Ausbeutung und all diesen Dingen. Gott tut das weh. Er liebt das Recht und er hasst Gesetzlosigkeit. Das ist unser Gott. So wird er beschrieben, Hebräer 1, Vers 9. Von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Weil er Gesetzlosigkeit hasst, wird er herabkommen und der Gesetzlosigkeit ein Ende machen. Und es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn wir anfangen, mit dieser Perspektive Dinge anzuschauen. Und dass wir nachdenken, was denkt Gott über Drogen? Was denkt Gott über Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden? Was denkt Gott über Kindersoldaten? Was denkt Gott über Pharmakonzerne, die Regierungen belügen und Millionen scheffeln und all diese Dinge? Was denkt Gott über diese Sachen? Wir haben uns so an diese Dinge gewöhnt und wir sind so lasch. Aber Gott ist ein brennendes Feuer und hat eine Sehnsucht in ihm, mit Ungerechtigkeit Schluss zu machen. Und wenn wir ihn kennen als den, der das Recht liebt, der Gesetzlosigkeit hasst, der herabkommen möchte, lieber er als später, und hier seine gerechte Ordnung aufrichten wird, dann wird in uns, wenn wir ihn kennen, wird in uns der Schrei sein, komm, Herr Jesus, komm, richte das Böse, richte du die die Erde verderben, richte du deine Ordnungen auf, mach du Schluss mit dem Bösen. Eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und wir müssen umdenken. Das, was alle Leute denken, was normal ist, Ungerechtigkeit, gehört zum Leben dazu. Es gehört zum Leben der Menschen ohne Gott dazu. Aber es gehört nicht zu Gott und es gehört nicht zu denen, die auf seiner Seite sind. Und das ist vielleicht eine der größten Schwachstellen unserer Wahrnehmung von Gott, jedenfalls als Christen in der westlichen Welt. Wir haben kein Verständnis über, dass Gott ein Gott des Rechtes ist. Dass er Lüge hasst, dass er hochfahrendes, stolzes Wesen hasst. Gott sagt, er hasst den Stolz. Und der Stolze wird gedemütigt werden. Das Haus des Stolzen wird niedergerissen werden, heißt es in Sprüche. Die Hand drauf. Das steht absolut fest. Und Stolz ist das Gift Satans, das in die Herzen der Menschen gekommen ist, sich zu erheben. Und wir können es. Und wir machen das Paradies. Und wir brauchen keinen Gott. Und wir können alles mit unserer Technik und mit unserem Wissen und unserer Wissenschaft. Wir können alles. Aber was in Wirklichkeit passiert ist, wir zerstören uns selber. Und die Zerstörung ist im Kleinen, in der Familie oder in der Nachbarschaft und dann zwischen Staaten und überall ist diese Bosheit der Sünde. Jedes Mal, wenn du die Nachrichten anschaust oder die Zeitung aufmachst, es sind Nachrichten über Sünde. Es sind Nachrichten über schreckliche, böse Dinge. Und dahinter sind enttäuschte, verletzte, zerbrochene, geschundene Menschen. Sklavenhandel ist ein riesiges Thema. Du denkst, hey, das ist doch abgeschafft. Das ist eines der größten Probleme der Menschheit. Bloß Sklavenhandel heute sieht etwas anders aus als vor ein paar hundert Jahren. Aber das ist ein zunehmendes Problem. Die Sexindustrie verdient unglaubliche Summen von Geld durch Menschen, die gezwungen werden, die versklavt werden, die entmündigt sind. Und all das sind Dinge, die sind auf dem Herzen Gottes. Und wenn wir ihn so anbeten, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, wir werden anfangen, ihn anders zu sehen. Wir sehen den Eifer Gottes. Wir sehen seine Sehnsucht, dem Leid der Menschen und auch der Beleidigung seiner Heiligkeit und seiner Majestät ein Ende zu bereiten. Und diese Sehnsucht, dass die Gerechtigkeit Gottes auf die Erde kommt, das wird die Gemeinde erfüllen. Und das wird der Motor von einem wirklichen Gebetsdienst sein. Wenn wir noch einen Tag hätten, ich würde viel, viel Zeit nehmen, über die Gemeinde als Haus des Gebetes für die Nationen zu sprechen. Davon sind wir ganz weit weg, aber das ist der Plan Gottes. Das ist, warum wir hier sind. Ja, wir sind hier, Gott anzubeten und uns an ihm zu freuen, sein Wort zu hören, ermutigt zu sein, aber dann gehen wir in den Priesterdienst und dann sind wir da für die Anliegen Gottes in dieser Welt. Und die Anliegen Gottes kommen zustande durch Gebet. Die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes. Und da wird gebetet für Nationen, da wird gebetet für Dienste, da wird gebetet für Wahrheit, die sich Bahn bricht. Da wird gebetet, dass Lügenfestungen einstürzen. Gestern haben wir etwas gehört über Gedanken, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Die müssen runtergerissen werden. Und da muss Raum gemacht werden, dass der Geist Gottes hier wirken kann. Er wird begrenzt durch die Passivität und den Unglauben der Gemeinde. Das ist das Problem Gottes. Der Heilige Geist wird begrenzt durch die Passivität und den Unglauben der Gemeinde. Aber wenn wir uns ausstrecken und so weiter anbeten, wie wir das tun, Herr, wir wollen dich sehen, öffne uns die Augen und wir nehmen das Wort, wir ändern unser Denken und wir geben unser Herz und gehen die kleinen praktischen Schritte, die sich aus dem allen ergeben, wo Gott dann sagt, bring das in Ordnung, kläre hier Dinge, räum da auf, reinige dein Haus, tu Dinge, die Gott eine Beleidigung sind, tu sie aus deinem Haus und so weiter, dann machen wir Raum in unserem Leben für Gott. Und er wird deutlicher und deutlicher sich zeigen und offenbaren. Und das, was in ihm brennt, wird Raum bekommen in uns. Oh, ich liebe diesen Abschnitt hier am Ende von Jesaja 9. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Gott hat einen Eifer. Und wir werden ihm zu nahe kommen. Und dieser Eifer springt über und er wird in uns wohnen. Und dann wird man von uns sagen, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Halleluja. Wir werden eifern für die Dinge Gottes. Das können wir nicht erzwingen, das kann man nicht mit Willenskraft tun, sondern das hat was mit Offenbarung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wie wir ihn wirklich sehen. Wie sehr die falschen, sentimentalen, frommen Ideen von uns abgefallen sind und wir in der Wahrheit gegründet sind. Offenbarung Kapitel 5. Da sehen wir die Zukunft der Gläubigen. Du hast sie, Vers 10, du hast sie unserem Gott zu einem Königtum, zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Wir werden hier mit Christus herrschen. So, wenn du stirbst, ist das nicht das Ende deines Lebens und das Ende deines Dienstes, sondern dein wirklicher Dienst kommt erst noch. Dein wirklicher Dienst im Reich Gottes kommt erst noch. In 500 Jahren von jetzt, du wirst einen Dienst haben. Und das Maß der Verantwortung, das du dann hast, hängt ab von dem, was du jetzt tust, mit den Ressourcen, mit den Möglichkeiten, mit der Lehre, mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat. Das Maß unseres Dienstes, das Maß unserer Verantwortung, das Maß unserer Vollmacht hängt ab von unserem Leben jetzt hier. Das ist, was Jesus sagt. Da war der treue Knecht, du bist treu gewesen über wenigen und du wirst über 10 Städte gesetzt werden. Das ist die Herrschaft, die wir haben. Christus regiert auf dieser Erde. Und alle korrupten und gottesfeindlichen und widerständlerischen Regierungen, wenn Jesus wiederkommt, werden abgesetzt werden. und ersetzt werden durch Menschen, die Gott kennen und die in seinem Sinne regieren. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Aufstand sein wird? Was das für ein Tumult sein wird, wenn Jesus wiederkommt? Darum heißt es, die Nationen toben. Und sie wehren sich und sie wollen das nicht. Christus kommt und er wird die Regierungen dieser Welt von über 200 Staaten, die wir jetzt haben, allesamt absetzen und ersetzen mit gottesfürchtigen Leuten. Wie sieht Regierung unter Christus dann aus? Wie sehen Medien aus? Wie sehen Universitäten aus? Wie sieht das Internet aus, wenn Christus regiert? Manche Leute kommen ins Stolpern, wenn sie so eine Frage hören. Wie Internet, Regierung, Universität. Sie haben irgendwie die Vorstellung, Jesus kommt wieder und dann sitzen wir alle auf der Wolke und zupfen missmutig an der Harfe. Und das ist, was wir tun. Wir sind hier auf der Erde, wir regieren, wir haben Verantwortung. Regieren heißt, es gibt neue Gesetze und es gibt Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die Gesetze angewandt werden. Wir regieren mit ihm. Eine völlig neue Ära der Menschheit. Und das ist die Aufgabe, auf die wir bereitet werden. Und wenn wir Gottes Wesen erkennen, wird diese Sehnsucht in uns steigen. Okay, ich nenne noch die Schriftstelle, ich habe sie schon das letzte Mal erwähnt, aber ich nenne sie noch einmal. 2. Petrus Kapitel 3. Und dort heißt es von Vers 10 bis 12, wir erwarten und beschleunigen die Wiederkunft des Herrn. Und dann heißt es im Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Hier sehen wir wieder. Die Lehre über die endzeitlichen Dinge sind dazu da, uns anzuspornen zur Heiligung. Dafür sind sie da. Nicht, dass wir irgendwie etwas wissen, was der Bruder noch nicht weiß und dann knallen wir ihm unseren letzten Endzeit-Fahrpläne um die Ohren. Sondern es ist dazu da, dass wir angespornt werden, verändert zu werden, in Übereinstimmung mit Gott zu kommen, herauszukommen aus dem Sentimentalismus, herauszukommen aus der Harmlosigkeit, herauszukommen aus der Trägheit und der Passivität. Okay. So, jetzt wollen wir ein bisschen näher anschauen, die ganze Sache. Jesus kommt wieder. Was sagt die Bibel? Was finden wir dort? Und die Frage ist, lehrt die Bibel tatsächlich, Jesus kann jeden Moment wiederkommen? Lehrt das die Bibel? Ist das, was die Bibel ist? Steht sein Kommen unmittelbar bevor? Als die Jünger mit Jesus gesprochen haben, sie haben gesagt, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Also gibt es Zeichen seiner Ankunft. Und wenn diese Zeichen nicht erfüllt sind, dann ist es einfach nicht realistisch zu sagen, ja, er kommt jetzt. Er wird kommen, aber nicht jetzt und auch nicht morgen und auch nicht nächstes Jahr. Sagst du, wie kannst du das wissen? Weil ich etwas gesehen habe in der Bibel. Da gibt es Dinge, die müssen geschehen, bevor Jesus kommt. Und wenn diese Dinge nicht geschehen sind, dann wird er nicht kommen. Und eins habe ich schon den einen Morgen genannt. Paulus lehrt, dass zwei wesentliche Dinge geschehen müssen, bevor Jesus wiederkommt. Ich lese noch einmal 2. Thessalonicher Kapitel 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht so schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst. Weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Bitte bemerke hier, dieser Ausdruck, der Tag des Herrn, ist ein anderes Wort für die Ankunft und unsere Vereinigung mit ihm. Das ist, was Paulus hier sagt. Wegen der Ankunft unseres Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Und dann bezieht er sich darauf und er nennt das, seine Ankunft und unsere Vereinigung, den Tag des Herrn. Ich weiß, dass es eine Lehre gibt, die sagt, Jesus kommt wieder und der Tag des Herrn ist etwas anderes. Ich habe noch keine Schriftstelle gefunden, die mir das plausibel macht. Was ich sehe, ist, der Tag des Herrn ist der Tag seiner Ankunft. Und der Tag seiner Ankunft ist der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Bevor ich weiter fortfahre, weil jetzt kommen wir ja in heikle Bereiche. Entspann dich. Ich bin nicht hier, um dir irgendwas wegzunehmen. Ich erkläre Schriftstellen und ich erkläre, welche Schlüsse ich daraus ziehe. Wenn du sagst, aus denselben Schriftstellen, ziehe ich ganz andere Schriftstellen. Friede. Kein Problem. Kein Problem. Der Zeitpunkt der Entrückung ist nicht das wesentliche Element der Endzeitlehre. Und ich bin sicher, so wie der Geist Gottes in den letzten Jahren begonnen hat, Licht zu geben durch Gebetsdienste, die weltweit operieren und die beten, dass diese Dunkelheit wegkommt und dass das Licht Gottes scheinen möge. Dieser Prozess wird weitergehen. Und was heute vielleicht noch unklar ist, wird in 10 Jahren wesentlich klarer sein. Wir sind in einem Prozess und wir werden vollständige Klarheit haben. So, dieses Thema Entrückung ist nicht ein Thema zum Streiten, sondern es ist ein Thema, wie die Bibel sagt, zum Freuen. Es ist ein Thema zum Freuen. Das ist was anderes als Streiten. Okay, gehen wir weiter. Vers 3, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, welcher Tag? Der Tag des Herrn. Was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn ist der Tag seiner Ankunft und unserer Vereinigung. Er kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Jesus wird nicht wiederkommen, bis diese 2 Dinge geschehen sind. Und einen Morgen habe ich etwas über die Hure gelehrt und wir sehen kräftige Anzeichen, dass es beginnt im allerersten Stadium. Das ist alles noch sehr anfänglich, aber es ist schon zu erkennen. Langsam, langsam wird dieser antichristliche Strom deutlich und die Hure wird rekrutiert. Sie ist noch lange nicht in der Fülle, sie ist noch lange nicht in dieser Macht und in diesem Reichtum und in dieser Position, die sie dann nachher haben wird, aber sie ist dabei, rekrutiert zu werden. Man kann es sehen, der Abfall hat begonnen. Und das, da sind wir jetzt. Und das wird enorm zunehmen in den nächsten Jahren. Und wir wissen, Paulus sagt, vor Jesus Wiederkunft kommt die Hure und dann kommt der Antichrist. So, wenn die Hure kommt, dann wissen wir, wir sind nah. Wir sind nah, Jesus kommt. So, Paulus lehrt nicht, Jesus kann jeden Moment kommen, sondern Paulus lehrt, Jesus kommt, wenn 2 Dinge geschehen sind. Wenn die Hure da ist und wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. Wir wissen, dass es einen Tag gibt in der Mitte seiner 7-jährigen Amtszeit, wo er die Maske fallen lässt, wo er den Bund bricht mit Israel und wo er sich outet und wo er verlangt, angebetet zu werden als Gott. Wir wissen, da wird er geoffenbart. Wir werden ihn vorher schon erkennen, aber da ist, wo für alle klar ist und wo auch für die Juden dann klar ist, das ist nicht der Retter, das ist nicht der Messias, sondern das ist der Mensch der Sünde, wie er genannt wird, oder der Mensch der Gesetzlosigkeit. Und dann kommt die letzte Phase des Konfliktes. Gehen wir weiter. Wir sehen in Offenbarung Kapitel 14, dass dort ein Engel ist und er warnt alle Menschen vor dem Annehmen des Zeichen des Tieres. Das wird unüberhörbar sein. Wie das genau sein wird, keine Ahnung, aber es ist eine Warnung, die laut und deutlich ist für die gesamte Menschheit und wie ich gleich zeigen werde, auch für die Gläubigen. So, niemand nimmt aus Versehen, weil er gerade einen Moment nicht irgendwie geachtet hat, irgendwie das Zeichen des Tieres oder niemand wird irgendwie dazu etwas überredet und er versteht nicht, was das bedeutet. Es ist die Fairness Gottes, weil die das Zeichen des Tieres nehmen, sind für immer verloren. Und deswegen ist es die Fairness Gottes, laut und deutlich, bevor das angeordnet wird, dass die Menschen das Zeichen nehmen sollen. Es wird ihnen gesagt, das ist das Zeichen des Tieres und wenn du es nimmst, du bist für immer verloren. Es wird laut und deutlich gesagt werden. Du siehst, wie Gott entgegenkommt. Das ist die Barmherzigkeit im Gericht. Das wird nicht irgendwie aus Versehen nebenbei passieren. Oh meine Güte, jetzt habe ich die Milchtüte mit dem Barcode und vielleicht ist das schon das Zeichen des Antichristen oder irgendwie so etwas. Das wird absolut klar sein, bevor es verordnet wird. Das ist es. Und jetzt musst du dich entscheiden. Für ein Leben mit Gott oder für ein Leben in ewiger Trennung von Gott in dem Feuersee. Du musst dich entscheiden. Allen Menschen wird das klar sein. Das wird nicht eine Sache sein, die nebenbei ist. Und dann siehst du hier, ach, ich lese erstmal die Passage. Ein anderer, ein dritter Engel, das ist Vers 9 von Offenbarung 14, folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme. Wenn jemand das Tier, mit lauter Stimme, siehst du? Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Siehst du hier die Güte Gottes, die Fairness Gottes? Das ist Erziehung. Das ist wie besonnene Eltern mit ihren Kindern umgehen. Sie sagen, wenn du das tust, wird es die Konsequenzen haben. Und dann muss das Kind entscheiden, respektiere ich meine Eltern und halte ich diese Linie ein? Oder fordere ich ihre Autorität heraus und sage, ach, wird schon nicht so schlimm sein. Gott ist gerecht. Niemand wird ihm vorwerfen. Niemand wird in der Hölle sein, in der ewigen Verdammnis, der da nicht hingehört. Niemand. Gott ist gerecht. Gott ist absolut gerecht. Und dann in diesem Zusammenhang, wo die Warnung des Engels ist, vor diesem Mahlzeichen des Tieres, heißt es, hier ist das Ausharren der Heiligen. Hier ist es nötig, hier ist es gefragt, hier braucht es das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Das ist eine eindeutige Schriftstelle. Die Gemeinde ist auf der Erde und sie wird gewarnt. Und es braucht das Ausharren. Es braucht das Ausharren, um durch diese Dinge hindurch zu gehen. Ähnlich findest du dann auch nochmal in Offenbarung 13, Vers 10. Und ich weiß, es gibt dieses Verständnis und es gibt die Lehre in der letzten 7 Jahre oder mindestens in den letzten 3,5 Jahre in der sogenannten großen Trübsal. Die Gemeinde wird auf der Erde nicht sein und das Argument ist, in der Offenbarung nach Kapitel 3 findest du nicht mehr die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du dieses Argument schon gehört hast. Das ist das Argument, was beweisen soll, dass die Gemeinde entrückt wurde vor dem Öffnen der Siegel. Weil sie sagen, wenn die Gemeinde da wäre, dann würde in Offenbarung nach Kapitel 4 würde das Wort Gemeinde stehen. Das Wort Gemeinde steht nicht, also ist die Gemeinde nicht auf der Erde. Das ist keine sehr tiefgehende Logik. Es gibt 6 Briefe im Neuen Testament. 2. Timotheus, Titus, 1., 2. Petrus, 2. Johannes und Judas, in denen das Wort Gemeinde nicht vorkommt. Heißt das, es ist nicht für die Gemeinde? Heißt das, das sind Briefe, die sind nur für die Juden? Das möchte niemand behaupten. Also warum wollen wir sagen, weil Gemeinde nicht vorkommt nach Kapitel 4, ist auch diese Dinge nicht für die Gemeinde geschrieben? Das ist keine Logik. Es gibt mindestens 10 Schriftstellen in der Offenbarung, die von den Gläubigen, von den Heiligen auf der Erde handelt, während der Trübsal. Mindestens 10 Schriftstellen. Die Gemeinde ist hier auf der Erde. Matthäus 24. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Die Bibel lehrt nicht eine unbemerkte, ein heimliches Kommen Jesu. Die Bibel lehrt, das Kommen Jesu wird ein Schock sein für die Menschheit und jeder wird es sehen. Jeder wird es sehen. Es ist nicht eine kleine Sache, aber gehen wir weiter. Die Ankunft. Dieses Wort, was am meisten für Ankunft gebraucht wird, ist Parousia. Parousia bedeutet Ankunft, Rückkehr, Wiederkehr. Im weltlichen Griechisch wurde es benutzt für das machtvolle Auftreten einer verborgenen Gottheit oder den offiziellen Besuch von Kaiser oder Königin in einer Provinz. Das Wort Parousia wird auch benutzt in 2. Thessalonicher Kapitel 2 für das Offenbarwerden des Antichristen. Dasselbe Wort wird auch dort benutzt. Okay. So schauen wir uns weitere Schriftstellen über die Ankunft an. Offenbarung 1. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Matthäus 24, das ist eine ganz wichtige Schriftstelle. Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis, das ist das Wort Trübsal, gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann, wann dann? Nach der Bedrängnis. Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und es geht weiter. Er kommt, alle sehen ihn und was passiert? Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden her, von dem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Hier lehrt Jesus, er wird kommen in einer dramatischen Weise, alle werden es sehen und dann werden die Heiligen versammelt werden. Das ist, was Jesus lehrt. Und das alles hat zu tun mit Posaunenschall. So, Jesus kommt, Posaunenschall, und die Auserwählten werden gesammelt werden. In der gleichen Weise spricht Paulus über dieses Ereignis. Lass uns 1. Korinther 15 anschauen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Hier geht es um die Auferstehung der Toten. Und da gibt es eine Ordnung. Der Erstling Christus, das ist Ostern, sodann die Christus gehören bei seiner Ankunft. Parousia. Wann werden die Toten in Christus lebendig gemacht werden? Bei seiner Ankunft. Wenn er kommt, werden sie lebendig gemacht. Das ist, was Paulus sagt. Und dann später, nach dem tausendjährigen Reich, die anderen, die dann gerichtet werden. So, das sind drei hintereinander verschiedene Ereignisse. Die Auferstehung Christi, dann die zu ihm gehören. Und wir werden das gleich noch sehen. Das ist, was die Bibel die erste Auferstehung nennt. Im selben Kapitel, ich weiß, wir müssen heute sehr irgendwie in das Wort, und das, ich bitte euch, dass ihr da sehr dranbleibt, die Schriftstellen euch anschaut, markiert und dann zu Hause das bedenkt, was da wirklich steht und einfach mal sagt, ich will auf mich wirken lassen, was das Wort sagt. Lass uns mal so tun, als hätten wir nicht schon irgendwelche fertigen Theorien im Kopf. Einfach nur das Wort auf uns wirken lassen. Im selben Kapitel von der Auferstehung geht es weiter in Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, die gerechten Toten. Unvergänglich und wir werden verwandelt werden. Das ist eine wichtige Aussage hier. Wiederum sagt Paulus, bei der Ankunft Jesu werden wir verwandelt werden. Die einen, die leben, werden lebendig umgestaltet werden und bekommen diesen Herrlichkeitsleib, den Jesus auch hat. Und die Toten in Christus werden auferstehen und werden auch im selben Augenblick diesen Auferstehungsleib bekommen. Und das ist, was geschieht bei der Entrückung. Beim Moment der Entrückung werden wir verwandelt werden. Die, die leben, bekommen diesen neuen Leib. Die, die gestorben sind in Christus, werden lebendig gemacht und sie bekommen auch diesen neuen Leib. Und wir werden ihm entgegengerückt werden. Und Paulus sagt hier, es geschieht in einem Augenblick. Und jetzt erklärt er, welches ist der Augenblick? Bei der letzten Posaune. Wenn er das Wort letzte Posaune benutzt, dann weiß jeder, auch wenn er nicht gelesen hat, was die Bibel sonst noch zu sagen hat, es muss mehrere Posaunen geben, sonst hat das Wort die letzte Posaune keinen Sinn. Wiederum sehen wir hier, wie schon vorher bei Matthäus, Jesus kommt und es hatte was mit Posaune zu tun. Und Paulus gibt uns hier diesen Hinweis und er sagt, die Verwandlung der Gläubigen, die Entrückung wird geschehen bei der letzten Posaune. Bei der letzten. So, Frage an die, die schon Offenbarung gelesen haben. Wie viele Posaunen gibt es? Es gibt 7 Posaunen. Und die letzte muss demnach die 7. sein. Könnt ihr folgen? Und Paulus sagt, Jesus kommt nicht und die Entrückung, das Verwandeltsein und zu ihm entgegengerückt werden, kommt nicht beim 5. Siegel, kommt nicht beim 6. Siegel, es kommt auch nicht bei der 3. Posaune, es kommt bei der letzten Posaune. Ihr Lieben, wenn wir alle Schriftstellen, die über diese Sache sprechen, zusammenstellen, dann sehen wir das Bild. Jesus redet nur von Posaune, kommen und sammeln. Dann redet Paulus wieder von Posaune und von diesem Sammeln und diesem zu ihm entgegengerückt werden. Aber dann gibt er diesen Hinweis bei der letzten Posaune. So, lassen Sie einmal schauen in Offenbarung, was dort über die letzte Posaune gesagt wird. Gibt es dort irgendeinen Hinweis, dass das das entscheidende Ereignis ist? Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Und der 7. Engel posaunte. Und es geschahen laute Stimmen im Himmel. Die sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier tritt Jesus seine Herrschaft an. Hier ist nicht der Aspekt der Entrückung erwähnt, sondern es ist erwähnt der Aspekt, er kommt und ab jetzt wird er regieren. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig geworden. und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die verdirbst, welche die Erde verderben. Hier sehen wir, Jesus kommt und was passiert? Die Toten, und zwar die Toten in Christus, nicht alle Toten, die Toten in Christus werden auferweckt und sie bekommen ihren Lohn. Das ist, was geschieht in der Entrückung. Wir bekommen unseren Lohn. Wir werden ihm entgegengerückt werden und wir werden dort instruiert werden. Und so wie das früher und sogar heute noch üblich ist bei Würdenträgern, wenn die kommen, kommt irgendein Staatsmann. Was passiert? Die höchsten Würdenträger des Landes gehen auf den Flughafen, gehen ihm entgegen außerhalb der Stadt und begleiten ihn in die Stadt. Das ist, was passiert bei der Entrückung. Und die Menschen sagen, ja, was macht das für einen Sinn? Wir sind hier und dann werden wir entrückt und dann kommen wir wieder zurück. Egal, ob du glaubst an Vor- oder Mitte- oder Nach-Trübsal, sowieso werden wir entrückt und kommen wieder, sowieso. Also das ist kein Argument, zu sagen, es macht doch keinen Sinn, das ist Energieverschwendung. Wir werden erst in den Himmel gehoben und dann müssen wir sofort wieder zurück. Ja? So bei jeder Theorie, bei jeder Sichtweise, und es gibt vier verschiedene Sichtweisen. Es gibt eine Idee der Trübsal, der Entrückung vor der Trübsal, in der Mitte und am Ende. Und dann gibt es noch eine spezielle Variante vor dem Zorn. Das ist dann nicht zeitlich irgendwie festgelegt. Es gibt diese vier Sichtweisen. Aber bei allen vier ist die Entrückung nur ein kurzes Intermezzo und wir kommen wieder zurück. Wir kommen wieder zurück. Also dieses Argument, wir werden entrückt, ja, dann macht das ja keinen Sinn, dann kommen wir gleich wieder, können wir gleich hier bleiben. Nein, wir kommen mit Jesus zurück, mit dem Sieger. Und das bedeutet, die Zornesschale, das ist das Allerletzte, geschieht in einem ganz, ganz kurzen Zeitraum. Und wenn du die Dimensionen der Zornesschalen ansiehst, dann siehst du, das kann weder Wochen noch Monate dauern. Das hat solche enorme zerstörerische Wirkung. Das geschieht, während Jesus mit den Heiligen schon auf der Erde ist. Ich könnte noch einiges einfügen über den Marsch nach Jerusalem, denn Jesus kommt nach der Bibel, er kommt das letzte Stück über Land. Wusstest du das? Viele denken, er kommt auf den Ölberg. Er wird nachher auf dem Ölberg stehen, aber er kommt über Land mit seinen Armeen gegen Jerusalem. Aber vielleicht lassen wir das jetzt weg, das führt zu weit. Aber der Punkt ist, hier sehen wir ganz klar, die Beschreibung der siebten Posaune korrespondiert wunderbar mit dem, was Paulus über die letzte Posaune sagt. Noch einmal, was sagt Paulus? Wenn die letzte Posaune ist, ist die Verwandlung und die Entrückung der Gläubigen. Lass uns noch 1. Thessalonicher 4 lesen. 1. Thessalonicher 4. Und wie gesagt, meine Bitte, immer zwischendurch Luft holen. Ich will euch nichts wegnehmen. Ich will euch nichts Böses. Ich gebe euch Schriftstellen und wenn du sagst, die habe ich alle durchgebetet, die habe ich alle durchgedacht, die habe ich durchmeditiert und ich bleibe bei meiner Meinung, wunderbar, Friede, Bruder, Friede. Das ist kein Thema zum Köpfe einschlagen, sondern das ist ein Thema der Ermutigung. Lass uns einmal zu Thessalonicher gehen, 1. Thessalonicher Kapitel 4. Sehr ähnlich in gewissen Passagen wie Korinther 15. Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen. Hier haben wir wieder das Kommen Jesu und wir haben Posaune. Er sagt hier nicht letzte Posaune. Jesus hat auch nicht letzte Posaune gesagt. Ihr Lieben, die Wahrheit Gottes ist, hier ist ein Puzzle, da ist ein Puzzle und da ist etwas. Und das müssen wir zusammen anschauen und darüber beten und brüten. Und dann wird der Heilige Geist uns die Augen auftun. Jesus kommt beim Schall der Posaune und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, aber nicht auf der Wolke. Wir sind bei ihm, aber hier auf der Erde, weil er ist auf der Erde. Und wir sind bei ihm. Wir werden bei ihm sein, alle Zeit. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ihr Lieben, es wird eine solche Bedrängnis kommen, wo die Idee, in Kürze ist alles vorbei, er kommt und wir werden für immer bei ihm und mit ihm sein. Das wird eine solche Ermutigung sein. Das wird ein solch gewaltiger Trost sein, wie es in Offenbarung heißt. Wenn er kommt, kein Leid mehr, kein Geschrei, jede Träne wird er abwischen, keine Schmerzen mehr. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Wenn die Theorie der Entrückung vor der Trübsal stimmen würde, dann hätten wir eine Auferstehung der Toten vor dem, was die Bibel die erste Auferstehung nennt. In Offenbarung 20 siehst du, die Toten werden lebendig, und zwar die Toten in Christus, nicht alle, die anderen später. Die Toten werden lebendig, das ist genau das, was Paulus gesagt hat. Und das wird genannt die erste Auferstehung. Und glückselig, wer an der ersten Auferstehung teilnimmt. Die erste Auferstehung ist nicht die erste Auferstehung, wenn 7 Jahre vorher die Gläubigen in Christus schon auferstanden sind. Dann ist das die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung nach der Bibel findet statt, wenn Jesus kommt. Es gibt keine Auferstehung vorher. Das ist die erste Auferstehung. Und dann 1000 Jahre später gibt es die zweite. Und davon spricht er hier. Wir werden zusammen mit den Toten lebendig gemacht, neuen überkleidet werden mit diesem Herrlichkeitsleib und ihm entgegengerückt werden in die Wolken dem Herrn entgegen. Wenn du die Schriftstelle noch haben möchtest von der ersten Auferstehung, dann ist das Offenbarung Kapitel 20, Verse 4 bis 6. So, noch einmal zurück zu dieser Schriftstelle, die wir vorhin hatten, wo Paulus sagt in 2. Thessalonicher, wir bitten euch wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Nur bis hier. Wir sehen, die Reihenfolge, wie er das hier erwähnt, ist kein Zufall. Die Ankunft und die Vereinigung. Unsere Vereinigung mit ihm ist der Moment seiner Ankunft. Und seine Ankunft ist nicht heimlich und inkognito, sondern sie ist mit großem Blitz und das Zeichen des Sohnes wird am Himmel sein und alle Stämme und alle Völker werden ihn sehen. Nirgendwo sehe ich eine einzige Schriftstelle, die von drei Kommen Jesus spricht. Es gibt Bethlehem, das ist das erste Kommen, und es gibt das zweite Kommen. Nirgendwo sehe ich eine Schriftstelle, die von einem heimlichen, nur für die Gläubigen, man sagt so, das sind so diese Phrasen, die uns so eingeprägt worden. Ja, Jesus kommt für die Gemeinde und danach kommt er mit der Gemeinde. Aber wo ist das im Wort? Wo ist das im Wort? Er kommt und die Gemeinde wird lebendig gemacht, wenn sie nicht überlebt hat bis dahin, wird ihm entgegengerückt werden und dann kommt er mit der Gemeinde. Das ist die Ankunft, das ist der Tag des Herrn. So lese ich das in der Bibel und ich will das auch sagen, ich bin absolut offen, gerade vor ein paar Tagen habe ich mir wieder Material bestellt von jemandem, der das ganz anders lehrt, weil ich will die Argumente sehen, ich will es in der Schrift sehen. Und ich habe keine Angst, die Argumente der anderen zu studieren, Gegner war in Anführungsstrichen, ja, hast du das verstanden? Weil ich weiß, das schärft meinen Sinn und das gibt mir noch mehr Klarheit. Und schlussendlich das, was wir darüber glauben, muss aus der Bibel kommen, nicht aus unserer Tradition. Und vielleicht noch ein nicht sehr stichhaltiges, aber praktisches Argument. Nehmen wir an, es wäre nicht mit letzter Klarheit aus der Bibel zu entnehmen, wann die Entrückung sein wird. Vielleicht vorher, vielleicht hinterher, nach der Trübsal. wenn wir davon ausgehen, wir gehen durch die Trübsal, wenn wir das glauben, wird es eine enorme Wirkung auf unser Leben haben. Und wir werden uns vorbereiten. Wenn wir glauben, oh, bevor es hier schlimm wird, wir werden sowieso entrückt werden, wird das auch eine enorme Wirkung auf unsere Art zu leben haben. Und wenn dann sich herausstellt, dass wir das Falsche geglaubt haben, was dann? Nehmen wir an, wir glauben jetzt, wir gehen durch die Trübsal, wir werden jetzt ernsthaft, wir setzen Prioritäten, wir lernen fokussiert zu leben, wir nehmen das Wort Gottes ernst, wir ordnen unser Leben, wir suchen die Gegenwart Gottes, wir erlauben Gott ein tiefes Werk an unseren Herzen zu tun, wir entwickeln eine brennende Liebe zu Jesus, einen glühenden Eifer für Gerechtigkeit und wir bekommen eine Liebe zu Jesus, die größer ist als das Verlangen nach Bequemlichkeit und Sicherheit und einem angenehmen Leben und wir lieben Jesus mehr als unser eigenes Leben. Und dann kommt die Entrückung vor der Trübsal und wir brauchen das alles nicht. Okay, wo ist das Problem? Verstehst du? Aber nehmen wir an, wir sagen, du komm Bruder, bleib ruhig. Wir gehen da nicht durch, das wird alles wunderbar sein, Gott hat uns lieb und Gott wird uns herausreißen, bevor hier alles ganz schlimm wird. Wir müssen das nicht ernst nehmen, Gott ist gut und Gott ist mit uns und Gott wird uns rausretten. Wir werden uns nicht vorbereiten und wenn wir uns dann geirrt haben, was dann? Siehst du, einmal der Irrtum kostet uns nichts. Außer, dass wir zu eifrig und zu radikal und zu entschieden waren. Und wir als Gemeinde in der westlichen Welt sind weit von der Gefahr weg, dass wir zu ernst sind, zu entschieden sind, zu heiß sind, zu brennend sind und die Dinge des Reiches Gottes zu sehr auf unseren Schultern haben. Wir sind weit davon entfernt. Ja? Es gibt diese Geschichte von Corrie ten Boom, wo sie in China war, in der Untergrundkirche, dort besucht hat. Und die Pastoren haben gesagt, weißt du, vor der Übernahme des Kommunismus waren die Missionare hier. Und sie haben gesagt, Gott ist gut, macht euch keine Sorgen, es wird nichts passieren, Gott hat euch lieb und es ist alles nicht so schlimm. Und dann kam der Kommunismus, dann kam die Kulturrevolution und Massen von Gläubigen und vor allen Dingen Leitern wurden umgebracht. Und diese Untergrundgemeindeleiter haben zu Corrie ten Boom gesagt, geh in die Welt und sag der Welt, die Idee, sagst du mit meinem Wort, ich habe das nicht wortwörtlich, ich habe es vergessen mir noch auszudrucken, die Idee, wegen der Liebe Gottes wird uns nichts passieren und alles wird einfach sein, stimmt mit der Realität der Bibel und des Lebens nicht überein. Das ist nicht die Wahrheit. Die Gemeinde ist durch enorme Zeiten der Verfolgung gegangen und sie wird wieder durch eine enorme Zeit der Verfolgung gehen. Und die Herrlichkeit Gottes wird da sein und wird mit uns sein. Und mitten in der Bedrängnis, mitten im Gefängnis und in Verfolgung und all diesen schrecklichen Dingen wird eine Demonstration der Macht und der Größe und der Wahrheit und der Herrlichkeit Gottes mit den Gläubigen sein. Und alle, die es wissen wollen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, werden wissen, wer uns gesandt hat und wer hinter uns ist. Sie werden das wissen. So, meine Bitte, lasst uns das nicht zu einem Streitthema machen. Lasst uns das nicht zu etwas machen, wo wir jetzt übereinander herfallen. Und selbst wenn du bei deiner Sicht bleiben möchtest, die Entrückung findet statt vor der Trübsal, dann bitte diskreditiere nicht all das andere, was du in dieser Woche gehört hast. Sondern hör auf das Wort Gottes, lass es auf dich wirken, frag, was das für dich zu bedeuten hat und arbeite mit diesen Dingen. Ich sage es noch einmal, auch gerade für die Gäste, anders als die anderen Jahre, habe ich das Thema auch an zwei Morgenen fortgeführt. So, wer nur hier abends war, dem fehlen wesentliche Teile. Wesentliche Teile und ihr könnt das euch besorgen auf CD und das ist notwendig, um das ganze Bild zu haben. Und auch die Botschaft für morgen und auch die Botschaft für Sonntag wird noch zu diesem Thema gehören. Morgen Abend werde ich sprechen über einen besonderen Aspekt der Verführung. Gestern habe ich über Verführung gesprochen und da ist fromme, religiöse Verführung. Aber es gibt auch die Verführung zu einem selbstsüchtigen, egoistischen, unverantwortlichen Lebensstil. Und das müssen wir auch kennen. Und ein wesentlicher Teil dieser Form von Verführung ist die Verführung, die Ordnung Gottes in Bezug auf Sexualität nicht ernst zu nehmen. Und morgen Abend werde ich sprechen über sexuelle Reinheit. Und am Sonntagmorgen werde ich sprechen über die wachsende Liebe der Braut zum Bräutigam. Okay, bis hierhin, seid gesegnet. Und wie gesagt, es gibt das Angebot, diese ganzen Unterlagen, die ich hier benutzt habe, anzufordern. Irgendwo werdet ihr jetzt oder später oder eine Liste haben und da könnt ihr sagen, ich möchte die PDF-Datei haben. Und da sind all die Schriftstellen, manchmal sogar noch welche, die ich jetzt hier weggelassen habe. Das ist alles da und man kann das in Ruhe studieren. Und ich bin dankbar und froh für jedes Argument, was meine Sichtweise torpediert. Ich will die Wahrheit. So seid gesegnet. Und wir sehen uns morgen zu diesem wichtigen Thema. Halleluja. Amen.